Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum.
Sie schlagen Passanten zusammen, sie bedrohen Leute mit Messer, im Extremfall töten sie sogar. Jugendliche, die nicht zurückschrecken vor Gewalt. Ihre Exzesse haben gerade diesen Sommer wieder traurige Schlagzeilen gemacht. Solche Verbrechen irritieren die Bevölkerung, schrecken auf, machen Angst. Wir reden über Jugendgewalt in dieser Stunde. Das Gespräch leitet Felix Münger. Es geht in dieser Diskussion vor allem um extreme Jugendgewalt. Was genau ist darunter zu verstehen?
Eine einheitliche Definition gibt es nicht. Man verwendet darum heute Abend die Definition, wie sie das Bundesamt für Polizei vorschlägt, nämlich Gewaltakt von Jugendlichen mit besonderer krimineller Energie, von Jugendlichen, die eine erhöhte Gewaltbereitschaft zeigen. Und der prominenteste Fall von dieser Art von massiver Jugendgewalt ist ganz bestimmt der Fall München Ende Juni, wo 3 16-jährige Zürcher Schüler mehrere Passanten brutal verprügelt haben und zum Teil schwer verletzt haben. Es gibt aber eine ganze Liste von anderen Fällen, von Raubüberfällen, von Gruppen von Jugendlichen, von Messerstechereien, Drohungen und. Gerade gestern ist eine aktuelle Studie rausgekommen aus dem Kanton St. Gallen, wo sagt, dass jede 4. Jugendliche im 9. Schuljahr bereits mindestens einmal ein Gewaltdelikt begangen hat. Körperverletzung, Raub, sexuelle Gewalt oder er ist bei einer Gruppenschlägerei dabei gewesen. Und da stellt sich schon die Frage, wie ist das eigentlich möglich? Wer ist die Schuld? In dem Sommer hat vor allem dann ein Vorwurf die Runde gemacht, nämlich der, die Justiz sei zu mild mit den Tätern, das Jugendstrafrecht versäge. Diese Fragen wollen wir heute diskutieren. Braucht es eine härtere Gangart gegen jugendliche Täter? Braucht es mehr Repression und Abschreckung? Muss man die Schrauben anziehen? Oder genügt es doch so, wenn man es jetzt macht, genügt die gängige Praxis?
Also das die Hauptfragen in dieser Sendung. Und wer sind die Gäste in dieser Diskussionsrunde?
Wir haben 3 Gäste im DRS1-Studio. Zuerst einmal Brigitte Huber aus einer Kleinstadt im Schweizer Mittelland. Sie ist Mutter von 2 Söhnen im Alter von 14 und 16 Jahren. Und die beiden erleben in ihrem Alltag immer wieder Gewalt von anderen Jugendlichen. Also sie werden konkret bedroht, ausgeraubt oder auch mit dem Messer attackiert. Brigitte Huber heisst in Wirklichkeit anders. Sie ist aber ihren Wunsch, dass sie da in dieser Sendung ihren Namen nicht sagen muss. Sie hat ein Pseudonym, weil sie befürchtet, dass sonst möglicherweise ihre Söhne erneut zum Ziel von Gewalt werden. Sie sagt, sie lebe als Mutter in permanenter Angst, dass einem von ihren Söhnen etwas zustosse und sie verlangt, dass die Justiz jetzt endlich härter durchgreife. Dann sind die Behörden hier vertreten durch 2 Jugendanwälte. Also die Vertreter der Behörden, die zuständig sind für die Untersuchung von Jugenddelikten. Manchmal erheben sie auch Anklage und sind dann zum Teil sogar für die Umsetzung vom Urteil zuständig. Das ist zuerst einmal der Beat Burkhardt, Leiter der Jugendanwaltschaft Basel-Stadt. Er sagt, er befürworte eine Verschärfung vom Jugendstrafgesetz. Auch eine Verwahrung soll in Einzelfällen möglich sein. Neben ihm sitzt der Hans-Ueli Gürber, er ist leitender Jugendanwalt in der Stadt Zürich und er sagt, das Ziel der Justiz müsse sein, den Jugendlichen zu erziehen und nicht sich an ihm für seine Tat zu rächen. Hans-Ueli Gürber, die Studie, die wir gehört haben, zeigt, dass jede 4. Neuntklässler mindestens im Kanton St. Gallen schon einmal ein Gewaltdelikt begangen hat. Überrascht Sie die Zahl?
Ja, also nicht wahnsinnig. Ich habe nicht mit einem Viertel gerechnet, aber so Fünftel oder Sechstel habe ich eigentlich schon gedacht. Weil man weiss ja, dass die Dunkelziffer bei diesen Delikten enorm gross ist. Es ist ein kleiner Teil, der überhaupt zur Anzeige gelangt.
Was ist denn Ihre Erfahrung als Jugendanwalt? Nimmt die Jugendgewalt zu? Zu dem Eindruck könnte man ja kommen, wenn man so eine Zeitung liest.
Ich glaube, wenn man über einen langen Zeitraum zurückgeht, ist es sicher schon so, dass Gewalt zugenommen hat. Aber ich habe mich gerade jetzt in den letzten Wochen wieder mit dieser deutschen Studie nochmal befasst, die da über 5 Jahre hinweg in den gleichen Städten, in den gleichen Schulhäusern immer wieder gefragt hat, eine grosse Zahl von Schülern und Schülerinnen, bist Opfer geworden von einer Straftat, bist Täter gewesen. Und man hat dann gesehen, eine konstante, leichte Abnahme. Und vor allem auch, das ist eigentlich noch überraschend, auch eine Abnahme bei Gewaltakt, die dann sogar schwere Körperverletzungen zur Folge hatten. Also ich denke, es ist heute einfach wahnsinnig schwierig für uns zu sagen, nimmt zu oder nicht, weil der Einfluss der Medien natürlich enorm gross ist. Und der Raum, wo heute die Taten in den Medien haben, ist enorm gross. Und da ist es fast nicht mehr möglich, wirklich nüchtern eine Aussage zu machen.
Also der Hans-Ueli Güber würde da mal ein grosses Fragezeichen setzen, ob man wirklich von einer Zunahme kann reden. Reden wir mal über die Qualität von der Jugendgewalt. Wird die Jugendgewalt immer brutaler, Beat Burkhardt, Leiter der Jugendanwaltschaft Basel-Stadt?
Ich denke, wir haben in den letzten Jahrzehnten eine deutliche Steigerung in der Brutalisierung der Jugendgewalt. Es hat angefangen mit Rocken, die mit Ketten auf andere Menschen eingeschlagen haben. Es ist jetzt weitergegangen mit gnadenlosen Abmachen von anderen Jugendlichen, mit Fußtritt an den Kopf, wenn sie am Boden liegen. Es geht, im Gegensatz zu früher, geht es heute nicht mehr um Ritterlichkeit oder um sich durchsetzen, um zeigen, wer der Chef ist, sondern es geht letztlich auch noch ums Demütigen von den Opfern. Und das ist vor allem für die Opfer dermaßen traumatisierend, dass man muss sagen, es ist tatsächlich eine Brutalisierung gegenüber früher.
Warum ist das so?
Ich denke, die Jugend ist ein Abbild von unserer Gesellschaft. Und wenn ich vergleiche, wie die Erwachsenen miteinander umgehen, quer durch, von der Politik, über die Medien, über den Sport, dann muss man sich nicht fest wundern, wenn die Jugendlichen sehr ähnlich reagieren. Ich möchte ein Beispiel machen, wenn wir jetzt eine Fernsehsendung haben, in einem deutschen Bezahlsender, wo diskutiert wird, was wer wem angetan hat unter zwei Leuten. Und dann geht es einfach so lange geht's auf einen los, bis der brüllt, bis er unten ist, am Boden ist. Dann ist das schlicht und einfach demütigend und wird als Beispiel natürlich genommen von anderen Jugendlichen, so muss vorgehen.
Die Studie, die St. Galler Studie sagt, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund fast doppelt so viele Gewalttaten begehen wie die anderen. Warum?
Da muss man sehen, aus welchen sozialen Schichten auch die Jugendlichen kommen. Man hat auch abgelehnt, aus welchen sozialen Schichten, dass die Jugendlichen auch Gewalt anwenden können. Und man sieht, gerade bei der schulischen Bildung, dass die in der höheren Schule sind, dass die weniger Gewalt anwenden, hingegen in den niedrigeren Schulstufen, Realschule, Sekundarschule wird mehr Gewalt angewendet. Und das heisst für mich eindeutig auch, dass halt Jugendliche mit Migrationshintergrund von ihren Ausbildungschancen, weil sie auf den deutschen Spruch von daher aus nicht sehr gut beherrschen und entsprechende Schwierigkeiten haben in der Schule, in die tieferen Schulstufen kommen, entsprechend dort halt auch das Niveau von der Sozialisierung tiefer ist als bei den höheren Schulstufen. Und das führt wahrscheinlich automatisch in einer Art auch zur Gewalt.
Und da wäre die Lösung einfach mehr Integration.
Mehr Integration und nicht sparen an der Ausbildung.
Brigitte Huber, Sie sind Mutter von zwei Söhnen, 14, 16. Was erleben jetzt die beiden ganz konkret in ihrem Alltag für Gewalt?
Also wir haben verschiedene Sachen schon erlebt. Es ist so, vielleicht ein Beispiel, dass an einem Fest ist der jüngere Sohn ausgenommen wurde. Von einem 17-Jährigen.
Also ausgeraubt?
Das heisst ausgeraubt, ja. Und er hat dann so auf die Seite genommen und gesagt, du gibst mir jetzt dein Geld, ich will dein Hotel nicht, ich will, dass du Respekt hast vor mir. Und er hat nicht viel Geld dabei gehabt, es war ein kleiner Betrag. Sie hat ihm dann das gegeben, weil er Angst hatte, weil der Täter ihn auch bedroht hat und gesagt hat, meine Gruppe, wenn du mir das Geld nicht gibst, verschlimm mir dich und deinen Kollegen, der noch dabei war. Der Kollege ist aber ein bisschen weiter weggestanden und hat gewartet, nicht gewusst, was da genau läuft. Und ja, das war der eine Fall gewesen, worauf wir dann auch Anzeige gemacht haben und eigentlich auch herausgefunden haben, wer das war. Und ja.
Und der Täter ist in der Zwischenzeit?
Er ist nicht mehr in der Schweiz.
Aha, der ist ins Ausland, hat er sich abgesetzt. Ja. Also Respekt, sagen Sie, genau. Den wollen. Also es geht ja, wenn ich jetzt an den Herrn Burkhardt vorgehört habe, eigentlich es ist um Macht aus.
Genau, ja.
Und was sind andere Fälle gewesen? Sie haben mir im Vorgespräch noch von Messerattacken geredet. Sie haben erzählt, dass einmal ein paar Jugendliche zu Ihnen in die Wohnung eingedrungen sind.
Ja, das war ein anderer Fall gewesen, wo mein älterer Sohn mit einem Kollegen, die sind unterwegs gewesen und haben eigentlich nur wollen heimkommen, eine Jacke holen. Sind dann heimgelaufen und dann ist um eine Hausecke herum eine Horde Jugendliche zu rennen gekommen. Also Jugendliche, die sind allerdings 18 bis 20 gewesen.
Also schon junge Erwachsene.
Mhm. Sind ihnen angerannt, also haben dann gerufen, irgendwie da sind sie, sind ihnen angerannt, worauf mein Sohn und sein Kollege heimgerannt sind und ins Haus gerannt sind. Und nur noch gesagt haben, Mami, die wollen uns verschlagen. Und wir haben die Türe zugemacht, dann ist die Tür aufgegangen. Dann steht einer bei uns im Haus. Zum Glück war mein Mann daheim, ist dann führen und hat gesagt, was ist los, was willst du da? Und er hat nur gesagt, ich bringe ihn um. Und wir haben gar nicht gewusst, um was es geht. Und wir hatten dann dort noch ein bisschen heftigere Diskussionen gehabt. Aussen dran sind ein paar gestanden mit Eisenstangen und Ketten. Und zum Glück sind dann die wieder gegangen. Wir haben dann nachher der Polizei auch angerufen und die sind dann gekommen. Aber wir haben dann da keine Anzeige mehr gemacht, weil wir eben im ersten Fall eigentlich dann Angst gehabt haben, auch um unseren Sohn.
Also Sie haben Angst gehabt, dass er dann noch erst recht
nachkommt? Genau, ja.
Was bedeutet es für Ihre Familie, dermassen mit Gewalt konfrontiert zu sein? Von Jugendlichen jetzt in einem Fall sind sie junge Erwachsene gewesen.
Ja, das ist, also ich finde das noch schwierig, weil sie sind jetzt im Alter, wo sie halt am Abend auch mal rausgehen, sich mit Kollegen treffen, wo sie halt vielleicht nicht nur ums Haus herum sind, auch ein bisschen weitergehen. Und das ist eine ständige Angst da. Also ich bin sicher immer wach, bis er daheim ist, also vor allem der Grösser, der Kleiner geht noch nicht so lange weg. Aber es ist immer eine Angst da.
Hans-Ueli Gürber, Sie haben aufmerksam der Brigitta Huber zugelassen. Wie typisch ist das, was sie jetzt als Mutter erzählt hat für Jugendgewalt, die in ihrem Alltag immer stattfindet?
Ja, es ist eine Art von Jugendgewalt, die tatsächlich ja, typisch ist. Eben, wo unter Jugendlichen sich abspielt, die sich zum Teil auch so ein bisschen auf entfernte Art und Weise kennen, die im Quartier sich abspielen. Also das kenne ich natürlich sehr gut und habe auch sehr viel mit Eltern zu tun, die in so einer Situation sind. Und ist klar, ich sage immer, also erstens Anzeige machen, sich wehren. Und eben, was dann schon auch noch wichtig ist, ich kann nicht sagen, das läuft dann in den Verfahren immer und überall völlig rund. Ich würde jetzt zu jemandem auch noch empfehlen, erkundige dich nachher auch, wenn die Polizei mal da eingeschritten ist, die Jugendlichen geholt hat, schau, was passiert mit dem Fall. Und setz dich in Verbindung. Also wenn zum Beispiel jetzt ich so einen Fall führe, habe ich häufig mit Eltern Kontakt gehabt und gehört dann eben auch die Ängste. Das ist für mich noch wichtig. Weil ich weiss das nicht unbedingt, wie die Situation ist, wenn ich so einen Täter, wenn ich aber weiss, von einem Jugendlichen, er hat jetzt grausam Angst vor dem, dann kann ich das einwohnen, in die Art, wie ich mit dem Jugendlichen umgehe. Und da kann man dann, also da bin ich manchmal recht heftig, oder? Dass ich einem klar sage, wenn ich noch das Geringste höre, will ich dich einfach mal einsperren. Irgendwann lasse ich dann vielleicht den Haftrichter frei. Aber von mir, ich werde dann alles probieren, dass du da wirklich merkst, so nicht. Oder?
Beat Burkhardt, wirkt das, wenn man einen Täter einschüchtert, wenn man ganz klar sagt, wenn du jetzt das Opfer nur einmal irgendwie bedrängst, dann nachher passiert es? Also, Frau Huber hat ja gesagt, dass das ihre Angst ist, warum man nicht Anzeige erstattet hat beim zweiten Mal.
Ja. Also, die sehr intensiven Auseinandersetzungen mit den Tätern, die haben wir auch. Und das wirkt. Das wirkt absolut. Und wenn es nicht wirken sollte, dann sind wir so glaubwürdig, dass wir nämlich auch einsperren. Und da spricht sich dann in der Peer Group sehr schnell um, dass wir nämlich ernst machen, wenn wir etwas versprochen haben.
Brigitta Huber, mal abgesehen vom Opferschutz, was wären Ihre Forderungen an die Justiz? Was wären Ihre Forderungen an die Behörden?
Also meine Forderungen wären, dass es sicher strengere Strafen gibt. Und zwar eben nicht 16 oder 14, sondern dass es einfach, dass die gleichgestellt sind, dass wenn jemand irgendein Vergehen macht, dass er dann wirklich auch gestraft wird. Oder auch mit den geschlossenen Massnahmen, wo man ja viel hört, also wo ich jetzt mittlerweile sicher 4 bis 5 Fälle weiss, wo aus diesen geschlossenen Massnahmen wieder Kurven gekratzt haben.
Also wo geflohen sind.
Genau, wie so geht das.
Brigitta Huber fordert klar mehr Härte. Und sie ist da nicht allein als betroffene Mutter. In den letzten Wochen, ganz besonders nach dem Gewaltexzess von 3 Schülern zu München, hat sie den Zeitungen gerade seitenweise Leserbriefe gehagelt, die eben verlangt haben, dass man in Sachen Jugendgewalt die Schrauben anzieht. Da sind ein paar Ausschnitte.
Leserbrief im Tagesanzeiger. Hoffentlich bestraft Deutschland diese brutalen Verbrecher mit der vollen Härte des Gesetzes und zeigt der Schweiz, dass es Grenzen gibt, dass auf Verbrechen Strafe folgt und dass Kuscheljustiz, Therapien und Segelturns nicht die Antwort für solche Verbrechen sind. Wie lange schauen wir noch zu, bis die Politik endlich begreift, dass solche Typen mit ganz anderen Handschuhen angepackt werden müssen? Leserbrief in der Berner Zeitung. Was muss noch alles passieren, bis unsere linken Politiker mit ihren Heerscharen von Psychologen, Schulpsychiatern und Soziologen endlich begreifen, dass ihre Kuschelpolitik gegenüber Verbrechern und insbesondere gegenüber jugendlichen Straftätern gescheitert ist? Die milden Gerichtsurteile der letzten Jahre, eine bedingte Gefängnisstrafe oder eine bedingte Geldbuße, hinterlassen bei diesen Typen nicht den geringsten Eindruck. Leserbrief in der Neuen Zürcher Zeitung. In letzter Zeit erhielten in der Schweiz junge, extrem brutale Täter lächerlich milde Strafen, die kaum abschreckend wirken und wegen ihrer Geringfügigkeit ein Unrecht gegenüber den Opfern bedeuten. Ein Kurswechsel im Jugendstrafrecht ist unvermeidlich. Leserbrief in der Mittellandzeitung. Das Jugendstrafrecht soll auf jeden Fall verschärft werden. Diese sinnlosen, verabscheuungswürdigen und brutalen Gewaltexzesse müssen schleunigst aufhören. Solange jugendliche Straftäter mit Samthandschuhen angefasst werden, gibt es für sie auch keinen Grund, damit aufzuhören, auf wehrlose Opfer einzudreschen und sie spitalreif zu prügeln oder gar zu töten.
Mehr Härte wird da gefordert, es sind lächerlich milde Strafen, die ausgesprochen werden. Es braucht jetzt einen Kurswechsel im Jugendstrafrecht. Das tönt doch nach vernichtender Kritik. Irgendwie scheint doch das Vertrauen in die Behörden völlig erschüttert. Beat Burkhardt, was heben Sie dem entgegen?
Es gibt seit 2007 das neue Jugendstrafrecht. Ich bin nachher mit deutschen Kollegen, mit deutschen Staatsanwälten, die Jugendstrafsachen bearbeiten, im Markshof gewesen. Das ist ein Massnahmenzentrum für junge Erwachsene, ein offenes Zentrum. Und die haben gesagt, so etwas müssten sie in Deutschland auch haben, weil der Jugendknast, wie sie in Deutschland haben, so ging es nicht. Also in Deutschland ist an sich genau die umgekehrte Tendenz unter den Fachleuten. Und jetzt ist es einfach das Problem, dass wir mit dem Jugendstrafrecht seit 2007 gewisse Bestimmungen drin haben, die tatsächlich relativ weltfremd sind.
Auf die Bestimmungen möchte ich noch später eingehen. Bleiben wir mal bei der Frage, sollen Jugendliche ins Gefängnis? So wie in Deutschland kann man ja jemand bis 10 Jahre ins Gefängnis tun. In der Schweiz ist es ein 15-Jähriger maximal 1 Jahr, 16- bis 18-Jähriger maximal 4 Jahre. Und nehmen wir jetzt das Beispiel Fall Muttertal. Oder? Das ist ein 15-Jähriger, der seine Stiefmutter, seinen Stiefbrüder umbringt. Er hat jetzt eine Gefängnisstrafe bekommen, 9 Monate bedingt, muss jetzt aber in ein Jugendheim. Und wie machen Sie jemandem klar, dass jetzt das die richtige Bestrafung ist für den Jugendlichen, Beat Burkhardt?
Das ist für die Öffentlichkeit schwer zu verstehen. Das verstand ich auch, dass das nicht überall begriffen wird. Es ist natürlich so, ein Jugendheim, das ist dann nicht 15 bis 16. Das ist nicht ein Jahr auf ein Jahr beschränkt, sondern das wird in aller Regel mindestens 3 Jahre sein. Es kann aber bis zum 22. Altersjahr gehen. Das ist eine von den Krux, die wir haben im Gesetz, dass bis 22 nur ist, nicht bis 25. Aber so ein Jugendlicher in einem Jugendheim, und das sagen uns Jugendliche immer wieder, sie wollen viel lieber in die Kiste gehen. Dann wissen sie nämlich, was sie haben, wie viel Strafe sie haben. In einem Jugendheim ist das absolut nicht klar, wie lange sie bleiben müssen. Und das verunsichert sie. Und das finden sie viel mühsamer, als einfach ins Gefängnis zu müssen.
Also Sie würden sagen, Beat Burkhardt, möglicherweise ist das Jugendheim sogar härter als eine Gefängnisstrafe. Das ist Doppelpunkt Forum zum Thema Jugendgewalt. Was ist Ihre Meinung, die Hause, die uns zulassen? Wie soll man mit jugendlichen Straftätern verfahren? Braucht es mehr Härte? Oder ist die bisherige Praxis richtig? Rufen Sie uns an, am liebsten vom Festnetz und nicht vom Handy aus. Dann haben wir nämlich auch gute Qualität. Auf Telefonnummer 0848 440 222 0848 440 222. Hans-Ueli Gürber, ich war noch nie in einem Jugendheim, wo eine Massnahme durchgesetzt wird gegen einen Jugendlichen. Wie muss man sich das vorstellen? Was passiert denn dort? Der Herr Burkhardt hat uns ja vorher gesagt, das sei eigentlich fast härter als eine Gefängnisstrafe.
Ja, ja, das ist natürlich allgemein zu sagen sehr schwierig. Oder? Weil das ist jetzt eine der ganz grossen Stärken des schweizerischen Jugendmassnahmenrechts, dass man sehr viele individuelle Angebote hat. Also man muss eigentlich gerade ein konkretes Beispiel nehmen. Oder wir haben einen Jugendlichen, der, sagen wir, so eine Gewalttat gemacht hat.
Also wie Muttertal?
Ja, Muttertal ist jetzt fast ein bisschen zu extrem. Ich würde jetzt einfach mal einen Schläger nehmen. Mhm. Einen Schläger. Es gibt eine Untersuchung. Er ist einmal zuerst in Untersuchungshaft. zwei, drei, vier Wochen sitzt er in Untersuchungshaft, bis man weiss, was ist überhaupt vorgefallen. Es ist für mich ganz wichtig, dass ein Jugendlicher weiss, in der ersten Phase interessierst nicht du mich, sondern was hast du alles gemacht. Wenn wir das wissen, dann fangen wir an zu studieren, was soll mit dir passieren. Nun, es kommt dann darauf an, man probiert mit Jugendlichen zu arbeiten, schauen, ist er bereit, so etwas zu machen, ist er nicht bereit, dann geht es vielleicht in eine geschlossene in einer ersten Phase. Wenn er bereit ist, dann schaut man, welche Institution ist nun geeignet für den Jugendlichen. Das Ziel ist, nicht mehr zwei Ziele. Das Hauptziel ist, kein weiteres Delikt mehr. Und man weiss einfach, gerade bei Jugendlichen, man erreicht es am ehesten, wenn eine berufliche Integration passiert, wenn allenfalls in einer Persönlichkeitsentwicklung Sachen noch nachgeholt werden können. Aber für mich ist die berufliche Integration ganz etwas wichtig. Ich will vielleicht noch etwas anderes sagen, wo man jetzt so aufgegangen ist. Der Schweizer Gesetzgeber hat vor ein paar Jahrzehnten das Jugendstrafrecht so konzipiert, weil er gemerkt hat, ja, Kopf hat Deckel. Wenn wir Jugendliche einfach in die Kiste sperren, kommen sie irgendwann raus und sind noch viel schlimmer als voran. Darum hat man eigentlich, ist man auf die Idee gekommen, das kann es ja nicht sein. Und das ist heute ja nicht anders, wenn Sie das Ausland anschauen. Eben, ich bin auch viel im Deutschen, reine Strafvollzugsanstalten. Wir haben auch eine Rückfälligkeit bei uns, das ist klar, aber sie haben 80%. Und dann muss man sich einfach vorstellen, was man da, ich sage es jetzt einmal, unter Umständen für kleine Monster am Schluss entlässt. Jugendliche, die 4, 5 Jahre, von 17 bis 22 eingesperrt sind. Vielleicht haben sie ein bisschen basteln irgendwo. Vielleicht haben sie den ganzen Tag Fernsehen geschaut und ein bisschen Tischtennis gespielt, weil Arbeit hat man zu wenig in den Justizvollzugsanstalten in Deutschland. Und irgendwann stehen sie wieder auf der Strasse. Haben einfach 5 Jahre mit anderen Jugendlichen, die quasi Ganoven sind, verbracht. Und warum soll es, was soll es da irgendwo Positives laufen?
Aber Hans-Oleg, was sagen Sie jetzt jemandem, der jetzt uns zulässt und sich überlegt, aber wo bleibt denn da die Strafe für eine Kriminalität? Integrieren, tönt gut, aber wo ist die Strafe?
Ja, das ist natürlich schon einer der klaren Bekenntnisse vom Schweizerischen Jugendstrafrecht, dass man sagt, bei Jugendlichen, tun wir eben nicht primär strafen. Man hat nicht ein Vergeltungsstrafrecht, sondern da wollen wir noch ansetzen, da glauben wir noch daran, dass eine Veränderung möglich ist. Später, ich habe lange im Erwachsenenvollzug geschafft und weiss das auch, dort ist es sehr schwierig, Veränderungen zu machen.
Sie glauben daran, an eine Veränderung. Brigitta Huber, glauben Sie denn auch daran, dass jemand, der in so einer Jugendstrafanstalt ist, nachher, wenn er rauskommt, eben ihren Söhnen nichts mehr zu leid tut?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich denke, das ist von Fall zu Fall wahrscheinlich auch ein bisschen verschieden. Aber,
ja, aufgrund von Ihrer Erfahrung?
Aufgrund von meiner Erfahrung denke ich eher nicht. Also ich habe einfach das Gefühl, das ist halt auch ein bisschen drin, ja.
Ein bisschen
drin? Ist einfach, das ist auch Charakter irgendwo durch, wo halt dann auch irgendwann wieder ausbricht.
Hans-Ueli Güber, kann man denn einen Jugendlichen im Charakter noch korrigieren? Einen, der jemanden bedroht, der jemanden ausraubt, vielleicht sexuell bedrängt. Kann man so jemanden noch korrigieren in so einer Massnahmenanstalt?
Ja, wissen Sie, gerade Gewaltausbrüche von Jugendlichen sind sehr häufig auch erklärbar aus der Situation, in der er drinsteckt. Er fühlt sich ohnmächtig, er hat 70 Bewerbungen geschrieben, 40 hat keine Antwort gegeben, er hat das Gefühl, er kommt nie mehr an. Und er hat einen keiben Zorn in sich hinein und lässt den mit so sinnlosen Aktionen raus. Und wenn es uns eben gelingt, Situationen so zu verändern, dass er für sich wieder eine Perspektive, einen Weg sieht, um normal leben können, dann haben wir da etwas erreicht. Aber es gibt natürlich auch Jugendliche, wo das nichts nützt, das ist ganz klar. Ich meine, Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, also auch was sonst noch alles gelaufen ist mit dem Jugendlichen, wie sein Charakter ist, das spielt letztlich natürlich auch eine grosse Rolle. Und es gibt auch Fälle, wo man kann sagen, nein, das geht so nicht.
Dann wollen wir mal unseren Hörerinnen und Hörern das Wort geben. Und zwar am Telefon ist jetzt aus Winterthur Ruth Lüscher. Guten Abend, Frau Lüscher.
Guten Abend miteinander.
Was haben Sie für einen Vorschlag? Ja, was ist Ihre Meinung?
Vorschlag. Also, das ist ja ganz, ganz schwierig. Das ist so eine Komplexität. Ursache und Wirkung. Ich finde, wir sind in unserer Gesellschaft, es ist so schwierig, auch für Eltern, für Erziehungslehrer etc. überhaupt da können ein Zeichen setzen, wenn ich denke, die Gewalt, die Jugendliche über das Fernsehen, über Internet, über das Handy können erleben, da wird man richtig geimpft. Und da sind wir alle, da sind wir die Erwachsenen auch. Wir können denen gar nichts mehr Positives wirklich vormachen, weil wir sind auch so in dieser verrückten Sache, dass man eigentlich sich ganz fest muss bemühen, überhaupt das Positive, das Gute, das Schöne führen zu lassen.
Und was ist denn jetzt Ihre Meinung? Müsste das Gesetz verschärft werden?
Ich finde das mit dem Gesetz, also ich meine, es ist ja so global. Es ist so global. Wie sollen wir etwas können, benennen, wo irgendwie, man kann es ja gar nicht benennen. Man kann jetzt nicht einfach sagen, härtere Strafen. Schon auf die einen Seite, ganz klar härter anfassen. Man muss auch wieder für eine gute Sache und nicht einfach nur wegen der Stütze mehr belastet werden. Sie können Herzblut reingeben in eine Narbe, die einem gefällt. Ich weiss, das ist etwas, was ich jetzt sage. Und Jugendliche finden keine Lehrstellen. Aber viele sind auch so verwöhnt und verweichlicht, dass sie auch wieder rauslaufen aus ihren Lehrstellen. Oder etwas, wo ein bisschen Kraft braucht, wo auch ein bisschen Engagement, das Engagement auch, das ist sehr schwierig teilweise überhaupt können rauszuholen. Wenn die Jungen einfach so, sie werden auf eine Art wie gelähmt, wenn sie eine ganze Nacht, wenn sie nicht mehr schlafen und Nacht um die Ohren schlagen, mit einfach nur Brutalität und Sexualität, wie sollen sie am Morgen nachher das Positive wieder irgendwie können gestalten in ihrem Leben? Ich finde, also, das ist ganz schwierig für uns alle.
Also, danke Ihnen vielmals, Frau Lüscher, einen schönen Abend. Also, Frau Lüscher sagt, ganz grob zusammengefasst, wenn ich Sie richtig verstanden, dass ich halt auch das Umfeld, wo für Jugendliche schwieriger wird und dass dann nachher daraus Kriminalität, Gewalt kann entstehen. Sie hat aber auch gesagt, eventuell muss man das Gesetz halt schon verschärfen. Jetzt Beat Burkhardt, es ist ja eine Verschärfung vom Gesetz, ist ja im Gespräch mit jemandem, die Sie schon mal kurz angesprochen haben, dass nämlich eine Massnahme nicht mehr nur bis 22 soll gehen, sondern bis 25. Das ist im alten Jugendstrafrecht so gewesen, ist jetzt im neuen abgesetzt worden auf 22 und soll jetzt wieder revidiert werden. Was würde das konkret bringen, Herr Burkhardt?
Das würde konkret bringen, dass die jungen Erwachsenen, die sie ja denen sind mit 22, könnten noch 3 Jahre länger geschult und weiter an ihnen geschafft werden. Es ist nämlich mit 22, wenn jetzt einer mit 17 ein schweres Delikt begeht und dann mit 18,5 kommt in eine Anstalt für junge Erwachsene, in so einer Massnahme rein, dann ist das einfach relativ knapp mit diesen 3,5 Jahren, das abzuschließen. Und dann gibt es Jugendliche, die es darauf auslegen, dass sie dann rausgefallen werden auch. Und das müssen wir ganz klar ansprechen. Und da haben wir einfach ein Problem im Jugendstrafrecht insofern, als man nach Gesetzestext, die muss aus der Massnahme entlassen, wenn die Massnahme nicht mehr greift. Fertig. Und das ist ein relativ grosses Problem, das wir im Jugendstrafrecht haben, denke ich, gerade bei denen, die relativ resistent sind auf Massnahmen.
Da hat Hans-Ueli Gürbar genickt, also das würde er unterstützen, dass man die Alterslimite aufsetzt, also dass man also einen 18-Jährigen, wenn man den noch nach Jugendstrafrecht verurteilt, bis sicher 25 im Maximum könnte behalten und könnte irgendeiner Form probieren, wieder auf den rechten Weg zu bringen. Es gibt ja noch eine andere Verschärfung, die im Gespräch ist, wo auch Evelyn Wittmer-Schlumpf, unsere Justizministerin, gesagt hat, ja, das müsste man sich schon überlegen, das ist nämlich die Verwahrung. Hans-Ueli Gürbar, soll man jugendliche Straftäter im Extremfall auch können verwahren?
Ja, schauen Sie, wir haben bis im 2003 die Grenze gehabt bei 25. Die hat man ganz, ganz selten müssen ausloten. Das ist ein seltener Fall gewesen. Aus völlig unverständlichen Gründen und wirklich gegen die einhelligste Meinung der Praktiker ist die Bestimmung gestrichen worden. Es hat schlicht niemand interessiert. Man konnte intervenieren x-mal und sagen, das dürfen wir nicht machen. Und ich finde es jetzt einfach ein bisschen komisch, dass man jetzt plötzlich ein paar Jahre später, nachdem man voran noch locker 3 Jahre zurückgegangen ist in der Politik, schon wieder von der Verwahrung redet. Man soll doch zuerst mal den früheren Zustand wiederherstellen, wo bis dahin kritiklos über die Bühne gegangen ist. Ich denke halt wirklich, es ist wahnsinnig schwierig, bei einem 17-Jährigen, wenn man das schon dort anordnen will, bei dem schon sagen, du bist ein hoffnungsloser Fall.
Der Beat Burkhardt,
Jugendliche verändern sich halt.
Nein, Hans-Jürgen Güber, ich sehe das nicht ganz so, dass man das dann anordnen soll. Ich denke, das muss man dann anordnen, wenn es um die Entlassung aus der Massnahme geht. In dem Moment muss man mit den Fachkommissionen, die es ja gibt für gefährliche Straftäter, mit Hilfe dieser Fachkommissionen, muss man feststellen, ist es verantwortbar, den in die Gesellschaft rauszulassen. Und es gibt Einzelfälle, die ich jetzt könnte zeigen, wo wir zu Basel haben, wo wir wissen, mit grösster Wahrscheinlichkeit kann man diese Leute bis 25 nicht korrigieren, weil sie nämlich psychiatrisch massive Defizite haben. Und so gefährliche Leute müssen können aufbewahrt werden, auch nach 25. Und das wäre dann ein Entscheid von dieser Kommission, respektive Hilfe.
Also das sind natürlich die heiklen Fälle, die auch eine psychiatrische Diagnose haben. Das ist von ganz klein an schon so. Für die gibt es eigentlich fast keine geeigneten Institutionen. Für mich steht einfach dann die Frage, ist das wirklich eine Sache vom Strafrecht, zu schauen, dass die keine Gefährdung darstellen durch ihre psychische Krankheit, oder müssen wir noch eine ganz andere Schiene wählen? Aber das sind wirklich die Täter, wo ich mir das auch könnte vorstellen, dass man da muss schauen muss, dass man da auch die Sicherheit wirklich gewährleisten kann.
Nur im Vormundschaftsrecht ist allein Fremdgefährdung ist kein Grund für eine Fürsorgefreiheit.
Genau, das
gibt es nicht.
Das ist das Doppelpunkt Forum zum Thema Jugendgewalt. Und wir haben vorher gerade eine kleine Diskussion gehabt zwischen unseren beiden Jugendanwälten, wo es um die Verwahrung gegangen ist. Der Hans-Ole Gürber von der Stadt Zürich sagt nein oder nur im wirklich allerextremsten Ausnahmefall. Der Bea Burkhardt sagt zwar jetzt nicht, jetzt auch gerade Zeit, also wäre jetzt auch nur für den extremsten Ausnahmefall.
Nein, ja, sicher nur flächendeckend.
Ja.
Das ist nie eine Absicht von einer Verwahrung, sondern das ist eine Sicherungsmaßnahme, die wir hier treffen mit der Verwahrung.
Aber eben, der Hans-Ueli Güber sagt ja, also Vorsicht, das sind junge Menschen, 17, also das kann wirklich nur die grosse Ausnahme sein. Dann gehen wir zu einer weiteren Hörerin, und zwar zu der Bettina Kuchen aus Buchrhein. Guten Abend, Frau Kuchen.
Guten Abend. Ich hätte auch etwas dazu zu sagen. Ich bin ein Grossi und ich habe eine Enkelin mit 16 und einen Enkel mit 17. Und ich sehe ja das auch auf der Straße, dass es immer mehr und mehr zunimmt.
Ich bin Gewalt.
Im Zug in die Gewalttätigkeit. Ich bin im Zug angegriffen worden, von Zürich nach Chur, von einer Klasse. Die Lehrerin hat sich für mich nicht gewehrt. Ich habe gesagt, wenn es so weitergeht, rufe ich die Polizei, die Bahnpolizei an. Dann hat sie gesagt, sie haben uns jetzt gerade los, wir steigen jetzt gerade aus. Beim Rausgehen haben sie mir handvollweise so Kaugummi angerührt und Bärli, mitten ins Gesicht rein. Ich finde einfach, es fängt mit der 8. Real schon an, wenn nicht schon voran. Man sollte vorhin den Kindern eine Erziehung geben, wo einfach das nicht passiert. Dass es nicht passiert. Strafe nachher.
Danke Ihnen vielmals, Frau Kuchen.
Ja, die Strafe nachher ist nicht wichtig. Die Erziehung ist wichtig. Vorhin.
Ja, wir haben diese Message verstanden und ich würde sie gerne mal unseren Fachleuten unterbreiten. Schönen Abend. Hans-Ueli Güber, es fängt bei der Erziehung an, sagt die Dame, dass große Kind, die Jugendlichen haben zu wenig Erziehung.
Ja, da hat sie zweifellos recht.
Das ist es so.
Das ist es so. Es hat Jugendliche, die ein Erziehungsdefizit haben, die, während sie anwachsen. Oder man kann es auch anders sagen. Zwei Sachen, die mir immer noch wichtig sind. Es gibt Eltern, die das nicht schaffen. Und es gibt aber einen dritten Punkt, wo man auch ganz klar muss sehen, ich glaube, Eltern sind auch noch nie so allein gelassen worden wie heute. Und die Kinder und Jugendliche sind noch nie in einem Mass äusseren Einflüsse ausgesetzt gewesen wie heute. Ich tue immer mit mir vergleichen, wo ich...
Sie haben 5 Kinder.
Ja, ich habe 5 Kinder, aber als ich so 10, 11 war, konnte ich am Abend eine halbe Stunde eine Kinderstunde schauen im Fernsehen, sonst ist gar nichts gescheit zu kommen. Es hat ein Telefon mitten in der Wohnung gehabt, da war immer der Vater dran gewesen. Also, wenn ich das jetzt mit heute vergleiche, pausenlos kommen Ausseneinflüsse, SMS, Internet, alles zusammen. Und es ist für Eltern einfach sehr schwierig, da Mauern aufzubauen, da probieren, also einen anderen Wert überhaupt anzubringen.
Brigitte Huber, Sie haben jetzt gerade genickt, also Sie haben 2 Söhne, da wäre jetzt die andere Perspektive. Können Sie die abschirmen von all diesen Tausenden von Einflüssen, die da einprasseln?
Ja, natürlich nicht. Also das gehört einfach zu unserer Zeit. Ich denke, das Rad kann man nicht mehr zurückdrehen. Das ist einfach so, dass die Einflüsse kommen. Man kann es sicher einschränken. Also das haben wir auch immer geschaut, mit dem Fernsehen, mit Gamen, einfach mit diesen ganzen Sachen, dass wir so gewisse Zeiten haben es dürfen, gewisse Zeiten nicht. Ich glaube, das ist das Einzige, was man machen kann, dass man so ein bisschen einen Plan hat, auch für die Kinder, weil schlussendlich ist das auch etwas sehr Nervöses. Also ich denke, das Wichtige ist immer noch, dass sie rausgehen und Fußball spielen. Mhm. In einem gewissen Alter. Und vor allem, dass viele draussen sind. Aber das mit den Einflüssen ist sicher sehr gross, ja.
Also Eltern sind heute gefordert wie noch nie. Das ist, glaube ich, der Konsens hier in der Runde. Wir würden zurück zu unserer Frage, soll das Strafrecht verschärft werden? Und wir gehen zu einem weiteren Hörer, zum Andrea Battaglia aus Suhr. Guten Abend, Herr Battaglia.
Ja, guten Abend. Ich habe mich gerade so das Gleiche gefragt. Also Symptombekämpfung bei den Jugendlichen, die das an und für sich nicht auf ihren Schultern aufbauen haben, in ihrem Leben aufbauen haben. Jugendarbeit also und Elternarbeit, also wo liegt da irgendwie das Gleichgewicht und wo ist der Ansatzpunkt an und für sich in der Politik, bei der Arbeit, wie erziehe ich oder wie sollte ich meine Kinder an und für sich noch erziehen. Also sie baden an und für sich etwas aus, wo ihnen die Eltern, sagen wir nicht, die Wiege gelegt haben, aber nachher aufbauen haben.
Aber also, soll jetzt das Gesetz verschärft werden?
Nein, das denke ich an und für sich nicht. Aber Basisarbeit bei den Eltern zum Beispiel, das sollte intensiviert werden und nicht einfach Bestrafung nachher bei den Jugendlichen.
Und wenn wir noch bei der Bestrafung bleiben, also Basisarbeit von den Eltern, das ist der eine Punkt, haben wir schon recht ausführlich besprochen. Ja. Wenn wir jetzt aber über die Justiz reden, über die Behörden, was wäre denn die Aufgabe, was wäre denn der Sinn Ihrer Meinung nach von der Strafe, wenn es denn doch eine gibt?
Also eben der Dialog ist natürlich etwas, also was an und für sich gesagt worden ist, oder das Wiedereinführen oder die Sozialisation. Nicht einfach eine Strafe, habe ich das Gefühl, das bringt nichts. Also, oder das bringt wahrscheinlich sehr wenig. Also ein Heilungserfolg in dem Sinn, wenn man das mal so will sagen, denke ich, ist nicht unbedingt garantiert oder ist nicht vielversprechend.
Danke Ihnen vielmals. Schönen Abend, Adia Battaglia.
Wiederhören.
Eine Strafe bringt nichts, haben wir jetzt gerade gehört. Eigentlich ist aber doch, wenn man uns an die Leserbriefe erinnert, ein gewisses Bedürfnis da nach nach Abschreckung auch. Man möchte die Bevölkerung schützen vor dieser Gewalt. Also kann das Jugendstrafrecht nicht leisten, Beat Burkhardt?
Das Jugendstrafrecht leistet das bei 90-95% der Jugendlichen hervorragend. Das sind dann auch die 90-95%, die wir einmal sehen bei uns. Und dann kommen sie nicht mehr. Und dann haben wir einen ganz kleinen Teil vom Rest der Straftäter, nicht von der Jugend. Und das muss man vielleicht auch mal sagen. Wir reden jetzt von 100% Straftäter. Wir reden nicht von 100% Jugend, wenn ich von 95% rede. Also 95% der Straftäter kommen nicht mehr. Und die anderen 5%, die ernsthaft Sorgen machen, die muss man entsprechend angehen. Und da hat man durchaus auch Möglichkeiten, wie man einen Teil von denen etwas zu erreichen, eine Entwicklung ein bisschen zu verändern. Den Charakter können wir letztlich nicht ändern. Der ist wahrscheinlich so weitgehend abgeschlossen mit 12, die Charakterbildung von der Entwicklungspsychologie her. Aber wir können die Ausbildung von der Charakterzüge können wir noch verändern. Das können wir noch mit Massnahmen.
Das ist also das, was Hans-Ueli Gürber vorher gesagt hat, also die Erziehung, die natürlich wichtig ist bei Jugendlichen.
Ja, und zur Erziehung gehört für mich natürlich absolut eine klare Grenzsetzung und auch ein klares Vertreten von Wert. Also wer am anderen die Faust in die Schnur schlägt, der hat von mir kein Verständnis zu erwarten für das. Das verstehe ich unter keinem Titel. Ich sage das auch vielen Jugendlichen, ich habe in meinem Leben noch nie Schlägerei gehabt, die glauben mir das an mich gar nicht. Also da, insofern finde ich, kann man nicht sagen, die Strafe hat keine Funktion. Die Strafe hat eine Funktion. Sie soll die erzieherischen Bemühungen unterstützen. Unter erzieherischen Bemühungen verstehe ich immer zwei Sachen. Das eine ist, der Täter soll gefördert werden. in seinen guten Anlagen soll er gefördert werden. Und das Zweite ist, er soll so gefördert werden, dass er in dieser Gesellschaft kann ein eigenständiges, straffreies Leben führen kann. Das ist das, was ich unter Erziehung verstehe. Und da gehört Grenzziehung und da gehören auch Sanktionen dazu. Wie auch auf der anderen Seite Lob, wenn er etwas gut macht.
Brigitte Huber hat einfach vorher auch den Anspruch und Forderung formuliert, hallo, die Justiz soll uns beschützen vor solchen Tätern. Und wenn Sie von erzieherischen Massnahmen reden, langt das offenbar halt einfach vielen Leuten nicht. Also, ja, dass gut. Die Bevölkerung beschützt wird vor kriminellen Taten von Jugendlichen.
Also, verstehen Sie, was wir natürlich nicht können, ist quasi im Voraus die Leute schützen. Aber was man könnte, wenn man eine Straftat feststellt, ist, probieren zu eruieren, was sind die Ursachen. Da geht es nicht darum, um Bäbeln. Da geht es darum, zu verstehen, was muss ich überhaupt machen mit dem. Wie ein Arzt sie auch fragt, wenn sie Bauchweh hat, nicht einfach sagt, wir operieren, sondern er muss zuerst wissen, was ist los. Ist also vergleichbar. Das ist das, was wir können. Wir können probieren zu verhindern, dass sich etwas wiederholt. Der andere Ansatz, das hat vorhin ja ein Zuhörer gesagt, das ist natürlich die sogenannte Frühprävention. Dass man eben, das sind ja heute so Ansätze rum, gerade in Basel, das wissen Sie besser, Herr Burkhardt, dass man eben bei Familien, wo man weiss, das ist eine Risikogruppe, probiert ganz früh Einfluss zu nehmen, um eben gerade die Erziehung können auch in eine Richtung zu lenken, in eine gescheite.
Also die Funktion von der Strafe, von der Massnahmen soll sein, auch, dass es zu verhindern, dass es eine Wiederholung von der Tat gibt.
Das ist die erste Funktion, die wichtigste.
Und das hat sich auch der Mann gesagt, den wir jetzt am Telefon haben. Das ist der Egon Walder aus St. Gallen. Er ist Vater von zwei Söhnen, die beide vor ein paar Jahren im Jugendalter Opfer von Gewalttaten geworden sind. Der ältere Sohn ist von einem jungen Erwachsenen abgeschlagen worden. Und der jüngere Sohn ist hier mit 15, vor drei Jahren ist das gewesen, zusammen mit zwei Kollegen das Opfer von einer Gruppe von 5 Jugendlichen geworden. Die sind hier 16, 17 gewesen. Guten Abend, Herr Walder.
Guten Abend, Herr Münger. Guten Abend miteinander.
Was ist damals vor drei Jahren passiert mit Ihrem jüngeren Sohn?
Unser jüngerer Sohn, der ist mit seinen zwei Kollegen im Quartier, in einem Spielplatz unterwegs gewesen. Es war schon am Eindunkeln oder dunkel gewesen, weil es Dezember war. Und sie haben Geräusche gehört, also Stimmen gehört, und haben dann einen Namen gerufen, weil sie gemeint haben, das ist ein Kollege. Und dann ist die Antwort gekommen, ja. Und dann haben sie gemeint, ja, das sind ihre Kollegen. Und dann sind sie dort angegangen. Und dann sind das eben 5 andere Jugendliche gewesen, die dann sich sofort so eigentlich aufbeustert haben, eigentlich ein Machtspiel angefangen haben zu spielen und das quasi gesagt, ja, wir sind Polizei und wir tun da jetzt untersuchen. Ihr müsst jetzt da anknüdeln und es ist dann da einfach weitergegangen, dass sie dann da müssen sitzen bleiben und nichts hin können mehr machen.
Also da ist es wirklich um Machtausübung auch gegangen?
Genau.
Ist es auch so handgreiflicher Gewalt gekommen?
Es ist einfach zuerst so gespielt worden, es ist dann auch mit einem so Brennmittel rumgespritzt worden, mit dem Feuerzünder auch quasi so eigentlich unter Druck gesetzt worden. Und nachher ist eigentlich so eine Aburteilung hat stattgefunden, wo dann die entschieden haben, ja, du kommst irgendwo 2 Jahre fliegen über, du kommst 3 Jahre fliegen über und du kommst 1 Jahr fliegen über und da ist dann so durchgeführt worden. Und mein Sohn hat natürlich auch so Schläge eingesteckt und hat natürlich dabei eigentlich einen Ohrschaden, also eine Verletzung am Ohr verurteilt.
Und er hat dann noch ins Spital in Behandlung müssen. Wie sind Sie vorgegangen hier an diesem Abend?
Also, dazu was er hat wollen, also, ja, wir sind im Ausland gewesen, Frau und ich. Und unser älterer Sohn, der mit der Erfahrung natürlich schon, die er hatte, hat selber die Polizei sofort angerufen, wo der jüngere Sohn heimgekommen ist. Und die Polizei ist sofort ausgerückt, also einerseits zu uns heim, zu unserem Sohn, Guy-Vermeer mit seinen Kollegen. Und ein anderer Streifen ist genau dort hin, in das Perkli. Und die 5 Leute sind noch dort gewesen und die haben also die 5 gerade eingenommen, die haben also die gerade ins Gefängnis gesteckt.
Wissen Sie, was mit diesen Tätern nachher passiert ist?
Ja, also mehr von unserer Seite, also im Namen von meiner Familie habe ich sofort Strafanzeige eingereicht. Und die 5 Täter sind dann auch eigentlich verurteilt worden. Also da ist ein Verfahren hat angefangen zu laufen. Es hat teilweise Leute schon mehrere Sachen gehabt. Die sind eben in geschlossene Massnahmen gekommen, 2. Und drei sind eigentlich, die haben wieder können gehen. Also die Eltern müssen auf der Post kommen und haben die Jugendlichen in Empfang genommen und haben dann einfach ein Verfahren gehabt, das dann angefangen hat zu laufen.
Was hat die Gewalt für Sie, für Ihren Sohn, für Ihre Familie bedeutet?
Es ist eigentlich, also wir gehen grundsätzlich immer, dass es so einfach thematisiert, dass Gewalt keine Lösung ist, oder? Und für uns ist natürlich ein wichtiger und wesentlicher Teil gewesen, wie gehen wir jetzt um als Betroffene und als Opfer. Und ich denke, von unserer Seite, von meiner Frau mehr aus, ist ein wichtiger Teil gewesen, dass man Anzeige erstattet und dass man da jetzt eigentlich, da ist Unrecht passiert und für das müssen wir jetzt da seinen Weg leiten. Also es ist auch für unsere Kinder als Vorbild oder einfach als Massnahme aufzuzeigen, hört, es hat Grenzen, vor allem eben, wenn es um Körperverletzung geht, auch gegen den Extrem. Und von da haben wir natürlich dann die Massnahmen einfach so eingefordert. Und ich bin dann natürlich von dort her, habe ich dann einfach von mehr her, habe ich dann das Gefühl gehabt, ja, aber ich will noch mehr. Und ich habe dann auch mit der Jugendanwaltschaft darüber diskutiert und ich habe eigentlich einen Kontakt wollen mit den Tätern. Ich wollte die Person kennenlernen, wo auch mein Sohn geschlagen hat. Also ich habe nicht wollen, dass der irgendwo in der Anonymität ist, sondern ich wollte wissen, auch ein bisschen den Hintergrund, was ist denn da abgelaufen, was ist denn da passiert, respektive mir ist es darum gegangen, wollen zu erfahren, ob sich so eine Person auch mal in die Gegenseite könnte eindenken, was das auslöst, einerseits bei einem Opfer, aber auch beim sozialen Umfeld von einem Opfer.
Und Angst, dass Sie dermaßen nachhaltig auch die Justizbehörden eingeschaltet haben, dass da etwas könnte auf Sie zurückfallen, dass Ihren Sohn vielleicht gerade erst recht wieder Opfer wird. Haben Sie das jemals gehabt?
Der Gedanke ist schon mal gekommen. Wobei ich natürlich im Gespräch mit der Jugendanwaltschaft und so, oder, ist natürlich aufgezeigt worden, was sind die Massnahmen und was ist schon passiert. Und von dort her habe ich also die Konsequenz auch gespürt dort, wo sich eigentlich ein Jugendlicher wirklich halt nochmal hat müssen überlegen, ja, mache ich da nochmal oder gehe ich wieder auf so ein Opfer los? Weil Konsequenz ist, wenn es jetzt auch ein Wiederholungstat gewesen wäre, ich hätte wieder Anzeige erstattet. Und dann denke ich, dann kommt etwas dazu, es kommt immer mehr dazu und die Folgen davon sind ja eigentlich immer gravierender. Und irgendwo denke ich, löst das schon auch das Denken aus bei Leuten. Und vor allem, ich habe gerade vorhin in der Diskussion gehört, dass 95% ja eigentlich einmal dort sind und dann nicht mehr dort erscheinen. Und ich denke, da bei unserem Fall ist es jetzt auch so gewesen, es sind eine Anhäufung von solchen Sachen gewesen, in der kürzester Zeit bei denen. Oder? Aber die Konsequenz nachher aufgrund von der Strafverfolgung hat dann zum Nachdenken angeregt. Vor allem, weil sie eben teilweise eben auch eben eine Lehre schon hatten oder irgendwo Perspektiven hatten für eine berufliche Weiterentwicklung.
Danke Ihnen vielmals, dass Sie bei uns waren. Egon Walder, schönen Abend.
Danke, wiederhören.
Ein Beispiel von einem Vater, der sich gewehrt hat, Brigitta Huber. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Was bräuchte es aus Ihrer Sicht, dass sich betroffene Jugendliche, Eltern konsequent wehren würden, eben so, wie es der Herr Walder gemacht hat?
Ich denke, es bräuchte wie ein Opferschutz. Das heisst, wenn man Anzeige machen würde, oder wenn man Anzeige macht, dass der Name von dem Jugendlichen, also vom Opfer, der Anzeige macht, nicht so gerade rausgegeben wird. Also, dass der Täter nicht gerade zu dem Namen kommt. Weil das verängstigt sehr viel. Und darum kann sehr viel keine Anzeige.
Hans-Ueli Gürber, Sie haben schon am Anfang der Sendung gesagt, Anzeige erstatten ist wichtig, dass die Jugendlichen, die eine kriminelle Entwicklung vor sich haben, möglichst früh auch aktenkundig werden. Was können Sie Opfer bieten an Schutz?
Ja, ich denke, wir haben vorhin wirklich eine sehr eindrückliche Beschreibung gehört. Ich muss sagen, das ist super, das Vorgehen. Oder ich denke, wirklich auch den Kontakt aufnehmen mit der Jugendanwaltschaft, seine Ängste sagen, dass die auch Gelegenheit hat, das einzubauen in ihre Überlegungen.
Beat Burkhardt, was leistet Sie zu Basel-Stadt für Opfer als in Sachen Schutz?
Wir haben bei uns im Haus selber eine Opferbefragungsgruppe. Also wir sind sehr eng bei den Opfern. Und wir beraten Opfer und die sie auch darauf drängen, dass sie sich bei den Opferhilfestellen melden.
Aber braucht es noch mehr Anzeigen?
Es braucht Anzeigen, auf jeden Fall.
Also es braucht es mehr?
Ja, oder so Delikt müssen angezeigt werden, sonst ist etwas schief.
Und das war auch gerade der Schlusspunkt von unserer Diskussion von Beat Burkhardt jetzt, also der Aufruf, dass man halt anzeigen soll, denn wenn etwas vorgefallen ist, sonst können die Behörden gar nichts machen. Diskussion ist das gewesen, zu einem Thema, das sehr emotional ist und das, gerade wenn man halt eben an die Opfer denkt, natürlich immer auch sehr betroffen macht. Das Thema Jugendgewalt bleibt uns leider, muss man sagen, sicher noch lange erhalten. Ich hoffe aber, wir haben heute Abend wenigstens einen Einblick geben können in die Hintergründe und ich hoffe, wir haben einen Beitrag geleistet zu einer sachlichen Diskussion. Ich danke den Gästen hier im Studio. Schönen Abend.
Das war das Doppelpunkt Forum über die Frage, soll man jugendliche Täter härter bestrafen? Felix Münger hat im Studio diskutiert mit dem Hans-Uli Gürber, leitender Jugendanwalt von der Stadt Zürich, Beat Burkhardt, Leiter von der Jugendanwaltschaft Basel-Stadt und mit der Brigitta Huber, Mutter von zwei Söhnen im Jugendalter, die von Jugendgewalt betroffen sind. Brigitta Huber hat in dieser Sendung zum Schutz von ihrer Familie ein Pseudonym gehabt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.